Hallo, hallo Martin, schönes neues Jahr wünsche ich dir.
Ich bin der Welt abhanden gekommen. Sie hat so lange nichts von mir vernommen. Sie mag wohl glauben, ich sei gestorben.
Ein Mensch verliert sich, aber nicht sein Leben. Manchmal fängt es schleichend an, harmlos, mit einem vergessenen Namen, mit einem vergessenen Schlüssel. Manchmal kommt es auch wie ein Schlag aus dem Nichts. Wenn diese eine Ader im Gehirn, von deren Existenz der Mensch bis dahin noch nichts wusste, plötzlich reißt. Und es wird dunkel. Und es wird wieder hell. Und nichts ist mehr, wie es war.
Da bin ich nach Hause gekommen, habe mir hingesetzt und bin verrückt geworden.
Also sie hat was sehr Kindliches bekommen, aber ist nicht so ein doofes Kind, sondern eher ein sehr, sehr lustiges Kind, würde ich sagen.
Fröhliche Demenz. Ein Versuch über Krankheit und Humor. Feature von Tabea Sörgel und Martin Becker.
Da geht's dir heute wieder ganz gut, oder?
Ja, sicher. Aber vergessen tust du das nicht. Was tust du mir da denn für ein Eckelegen?
Na, das ist das Aufnahmegerät.
Ein fieses Ding ist das.
Vielleicht ist das ja wie mit einem Boot, dessen Taue gekappt sind. Und das ziellos auf dem offenen Meer treibt, den Gezeiten ausgeliefert. Vielleicht ist das unaufhaltsame Vergessen das fürchterlichste, was einem Menschen auf dieser Erde zustoßen kann.
In dem Heim, wo ich irgendwie jeden Monat bin, dann habe ich so Persönlichkeiten, wo ich irgendwie weiß, ach Mann, also vor einem halben Jahr habe ich mit dem noch Fußball gespielt und jetzt ist er irgendwie nicht da im Bett und nächstes Mal ist er weg.
Unsere Großmütter und Großväter, Mütter und Väter, Tanten, Onkel und Nachbarn leben immer länger. Ob sie wollen oder nicht. Und das Vergessen rückt uns auf die Pelle.
Und dann macht sie dann aber auch so kleine Witze und zeigt dann auch ihre schönen Zähne und sagt dann aber sowas wie, und ich kann meine sogar rausnehmen, das könnt ihr nicht.
Was sollen wir tun, wenn die eigene Mutter nicht mehr weiß, wie man Koteletts brät? Und ob Dienstag oder Mittwoch ist? Und ob morgen der Weihnachtsmann kommt oder doch der Osterhase?
Wenn ein Heiterkeitseffekt entsteht, dann ändert sich etwas. Es gibt ja auch manche alte Analytiker, die sagen, wenn Humor in der Therapie nicht auftaucht, dann ist irgendwas falsch gelaufen.
Sollen wir uns neben sie setzen? In der alten Küche? Und weinen? Wer kann denn im Angesicht dieser Tragödie allen Ernstes noch lachen?
Humor ist einfach ein guter Tabubrecher, wenn man Sachen ansprechen muss, die man sonst vielleicht ja nie sagen würde. Weil wenn ein Dementer zugeben soll, dass er dement ist, das macht er nicht so gerne.
In welchem Jahr leben wir? Welche Jahreszeit ist jetzt? Welcher Wochentag ist heute? Welches Datum? Und welcher Monat? In welchem Bundesland leben wir? In welchem Land? In welcher Stadt? Wo sind wir hier?
Als nächstes möchte ich gerne von Ihnen wissen, was ist denn das für ein Gegenstand?
Eine Uhr.
Was für eine Art von Uhr ist das?
Eine Armbanduhr.
Richtig. Und was ist das für ein Gegenstand?
Ein Stift. Ein Bleistift.
Richtig.
Sag mal, ich erreiche dich ja nie. Warum rufst du denn nicht mehr an? Ja, danke. Tschüss.
Es war einmal eine Mutter. Die hatte alles vergessen und wusste doch noch was. Dass sie einen Sohn hat, zum Beispiel. Und manchmal, da suchte sie den Sohn. Der war da zwar schon groß, ein erwachsener Mann, aber die Mutter glaubte, er sei noch ganz klein. Wenn es Abend wurde, dann geisterte sie durch alle Zimmer. Wo steckt der Kleine denn nur? Fragte sie. Und keine Erklärung konnte sie beruhigen. Sie hatte das Vertrauen in die Logik der Welt verloren und ließ sich nicht abbringen von ihrer Idee, dass der Kleine noch klein sei. Nicht mal vom Sohn, der längst nicht mehr der Kleine war.
Tja, dann ist aber so gewesen, ne? Alles weg. Kannst nichts machen.
Ein Seniorenheim am grünen Rand der Stadt. Zwei unscheinbare Neubauten mit Balkonen und einem kleinen baumbestandenen Innenhof. Auf den Bänken sitzen Pfleger in weinroten Hemden und rauchen. Am Flur des ersten Gebäudes hängt neben dem schwarzen Brett eine Wanduhr, deren Zeiger sich rückwärts durch die Zeit bewegen. Die Heimbewohner, die können und wollen, sammeln sich in den Gemeinschaftsräumen und warten. Heute gibt es eine kleine Sensation. Heute kommen die Clowns. In der Personalküche legen eine große, schlanke Frau und ein schlaksiger Mann ihre Arbeitskleidung an. Geringeltes Oberteil, Rock mit Hosenträgern, Latzhose. Sie singen und summen vor sich hin, machen sich warm. Zwischendurch wechseln sie in den Waschraum, um sich vor dem Spiegel zu schminken. Sie haben eine halbe Stunde, um sich vorzubereiten, um jemand anders zu werden.
Und dann bin ich im Clown, bin ich da und der Rest ist einfach vergessen. Also das ist nicht mehr da und das genieße ich total, weil ich ganz gut bin im Sorgen und Gedanken machen und verschiedene mich so verheddern. Ne? Das ist ja dann nicht wirklich nachdenken, sondern es ist so ein Grübeln. Das kann ich recht gut und in der Zeit hier definitiv bin ich so weg von allem, was mich im Alltag sonst beschäftigen könnte. Da bin ich wirklich voll jetzt da. Und ich glaube, das ist die beste Grundlage für die Arbeit, um dann den Menschen im Jetzt wirklich zu treffen und voll da zu sein.
Mein Vater war ein Wandersmann.
Angela Rechlin und Gerhard Neumke treten seit Jahren regelmäßig in Leipziger Pflegeeinrichtungen auf. Sie ist gelernte Ergotherapeutin und staatlich anerkannte Clownin. Er war früher Teil der Clowns Army, deren Mitglieder Polizisten auf Demonstrationen Seifenblasen entgegenpusten. Kennengelernt haben sie sich im Leipziger Verein Clowns und Clowns. Dort haben sie auch ihre Ausbildung zum Gesundheitsclown gemacht. Erst nach einem Jahr Training wurden sie auf Publikum losgelassen.
Eigentlich ist der Clown hier jemand, der auch über die Grenzen geht, der checkt es nicht so ganz. Ne? So, der haut da mal drüber und so weiter. Und hier im Heim müssen wir halt wirklich darauf achten, dass wir irgendwie da ja rangehen, aber wirklich mit ganz viel Fingerspitzengefühl.
Die guckt an mir vorbei, heißt das irgendwie, die hat keinen Bock auf mich? Oder ärgert sie sich, wenn ich keinen Kontakt aufnehme? Und da die ganze Zeit so kleine Botschaften, die man irgendwie so oder so oder so und Angebote. Und
gleich werden Rechlin und Neumke die Teeküche als ihre alter Egos Jackie Puff und Kaspar Knilch verlassen und im ganzen Seniorenheim singen, tanzen und anarchische Sketcher improvisieren. Luftballons aufblasen, Aufkleber auf Gehhilfen und Rollstühle heften, Akrobatiknummern einlegen und Pfleger zum Lachen bringen oder sich ruhig mit einzelnen Bewohnern und deren Angehörigen unterhalten. Vorher bringen sie jedoch ihr markantestes Utensil in Stellung, die rote Nase. Man kann sie für den Gipfel der Albernheit halten, für die Krönung der kindlichen Realitätsverweigerung, aber sie ist wesentlich. Nicht allein dem Zuschauer vermittelt sie, solange du das hier siehst, hast du keinen Grund zu weinen.
Ohne Nase würde ich das nicht, 2,5 Stunden, 3 Stunden, könnte ich nicht. Da würde ich mich dicht machen oder irgendwie ein bisschen schützen müssen, irgendwie so.
Hey, du, spann den Wagen an. Sieh, der Wind treibt Regen übers Land. Hol die goldenen Gaben, hol die goldenen.
Es gibt das langsame Vergessen. Das ein Hoheitsgebiet über Jahre ausdehnt, Parzelle für Parzelle, Erinnerung für Erinnerung. Ohne Drama, ohne Katastrophe. Heimlich, still und leise. Und dann, als hätte es plötzlich die Geduld verloren, versetzt es dem Gedächtnis einen vernichtenden Schlag. Willkürlich und brutal. Neben den üblichen Banalitäten erwischt es auch die uralten Gewissheiten. Die Grundregeln des Überlebens. Das Rüstzeug zum Verständnis der Welt. Übrig bleiben Bruchstücke, die kein Ganzes mehr ergeben wollen, solange man sie auch in den Händen dreht.
Ich kann mich erinnern, dass meine Mutter, also ihre Tochter, die haben telefoniert und dann hat meine Mutter immer mal so gefragt, weißt du denn noch, wer ich bin? Na klar, aber sag doch mal, wer ich bin. Das musst du doch selber wissen. Also da kann man halt so komische Ausreden, die das halt umschiffen, diese Antwort. Das war deutlich zu spüren so.
Alles in allem, schätzt der Enkel, nahm der Prozess vom ersten Anzeichen einer Demenz bis zur amtlichen Diagnose 10 Jahre in Anspruch. Als die Augen seiner Großmutter immer schlechter werden, bis sie schließlich keine Handarbeiten mehr machen und keine Zeitschrift mehr lesen kann, nichts mehr auf dem Fernsehbildschirm erkennt und ihren Besuchern immer häufiger verschimmeltes Essen vorsetzt, gewinnt der geistige Verfall an Geschwindigkeit.
Ich habe auch immer meine Späße mit ihr gemacht und dann hat sie halt immer so gesagt, hat gelacht und hat gesagt, mit mir kann man es ja machen. Ich bin ja auch schon jetzt über 70. Ihr Mann, mein Opa, den fand ich als Kind halt auch immer, ja, fand ich ein cooler Typ so. Und der hat auch immer Witze gemacht und so. Und mir wird nachgesagt, dass ich es ein bisschen geerbt habe, dass es vielleicht auch daran liegt, dass wir so ein gutes Verhältnis hatten.
Sie wohnt weiterhin allein. Ihr Sohn und ihre Schwiegertochter sehen allerdings oft nach ihr. Nach einem Krankenhausaufenthalt verschlimmert sich ihr Zustand. Sie beginnt endgültig in ihrer eigenen Welt zu versinken. Und zugleich versucht sie, ihre Gedächtnisausfälle zu vertuschen. Eines Tages findet ihr Sohn sie nackt in ihrer Wohnung. Sie muss sich ausgezogen und über Stunden vergessen haben, sich wieder etwas anzuziehen. Vermutlich, sagen die Ärzte später, habe sie kurz zuvor einen leichten Schlaganfall erlitten.
Auch als es dann wirklich richtig finster um sie wurde im Gehirn, also dann wirklich die Demenz wirklich so stark war, dass sie wirklich so eine Komplettbetreuung brauchte im Heim. Man kennt das ja von Dementen, dass die halt oft auch einfach aggressiv werden. Das war sie nie. Sie hat immer eher gelacht und gekichert. Sie hat dann unschuldig angeguckt, gelacht. Und das war halt auch so eine Ausweichreaktion, weil sie einfach nicht verstanden hat, was jetzt ihr gesagt worden ist. Und war halt immer eher fröhlich, wenn sie was nicht verstanden hat.
Im Pflegeheim scheint sie nicht unglücklich zu sein. Sie fragt nicht nach ihrer Wohnung mit den Zierpuppen und den Modelleisenbahnen ihres verstorbenen Mannes. Sie fragt gar nichts mehr.
Ich kann mich an eine Szene erinnern im Heim. Da hat die Pflegerin gerade den Essensplan ist den durchgegangen und hat versucht, noch so ihr Essenswünsche zu entlocken, was es halt gibt. Hat sie abgefragt und so und musste das auch wirklich so 3 bis 4 Mal fragen. Und sie hat das teilweise einfach nicht verstanden und hat dann aber halt immer mit dem Lachen reagiert. Also sie wurde halt gefragt, wollen Sie jetzt den Grünkohl und den Salat oder das und das? Und dann guckt sie halt, fängt an zu lachen und sagt, ja.
Ist dir das zu doof, wenn ich dich was frage? Nö, oder? Kann ich
nicht. Was würden wir denn fragen?
Ja, ich würde ja
was
gerne...
Was ich jeden Tag mache?
Und wir hören natürlich sehr oft auch von Patienten, weil die Defizite teilweise ja nun auch sehr schambesetzt sind, so Kommentare wie, na, das ist doch für mein Alter auch normal, wo wir dann mitunter, wenn ein entsprechender Verdacht vorliegt, dann auch ein Stück korrigieren müssen und sagen müssen, ja, aber das überschreitet jetzt schon das Normale, was im Alter sicherlich toleriert werden darf. Und dann gibt es natürlich wirklich auch Patienten, die übertrieben ängstlich sind. Man würde vielleicht sogar sagen, die hören das Gras wachsen und das, was sie an Veränderungen mitbringen, ist dann eben wirklich dem normalen Alterungsprozess einfach zuzuschreiben.
Antje Fischer-Zürulis ist Psychologin und führt im Helios-Klinikum in Leipzig die Gedächtnissprechstunde durch. Ein großes Team verschiedener Fachrichtungen kümmert sich um diejenigen Menschen, bei denen das Vergessen zu einer lebensverändernden Tatsache geworden ist. Psychiatrie, Ergotherapie, Krankengymnastik, Sozialarbeit. All diese Bereiche arbeiten Hand in Hand, wenn die Krankheit tatsächlich festgestellt wurde.
Und es gibt aber natürlich auch Patienten, die eine gewisse Erleichterung dann zeigen und sagen, naja, wir haben es uns ja immer schon gedacht, jetzt wissen wir aber wenigstens, woran wir sind und haben dadurch aber auch die Möglichkeit, uns darauf einzustellen und vielleicht Dinge, die wir immer noch vorhatten, jetzt nicht mehr auf die lange Bank zu schieben, sondern vielleicht die eine oder andere Reise, die noch auf unserem Wunschzettel steht, dann lieber gleich zu machen und nicht erst in 5 oder 10 Jahren.
Noch nie hat uns die Demenz so sehr beschäftigt wie im Augenblick. Mehr als 1,6 Millionen Menschen in Deutschland leiden an der Krankheit. Wenn es keinen medizinischen Durchbruch geben sollte, so sagen es die Prognosen, dann wird sich die Zahl der Demenzerkrankungen bis 2050 verdoppeln.
Als nächstes werde ich Ihnen drei Begriffe nennen. Die hören Sie sich bitte zunächst erstmal an und anschließend würde ich Sie bitten, die aus dem Gedächtnis zu wiederholen. Die Reihenfolge spielt aber dabei keine Rolle. Die drei Wörter lauten Apfel, Schlüssel, Tisch. Jetzt Sie bitte.
Apfel, Schlüssel, Tisch.
Sehr schön. Ich würde Sie bitten, die drei Wörter im Hinterkopf abzuspeichern. Ich werde Sie nämlich nachher nochmal danach fragen.
Ich bin der Welt abhanden gekommen, mit der ich sonst viel Zeit verdorben. Sie hat so lange nichts von mir vernommen. Sie mag wohl glauben, ich sei gestorben.
Im fortgeschrittenen Stadium einer Demenz ist es ja nicht mehr nur die Welt, die dem Erkrankten abhanden kommt. Irgendwann verliert er sich selbst. Das Wissen um die eigene Person.
Das ist natürlich tatsächlich wirklich ein Problem, wo wir auch als Angehörige lernen müssen, Abschied von jemandem zu nehmen, und zwar zu Lebzeiten desjenigen. Das ist das eine. Zum anderen ist es so, dass natürlich sich im Laufe bestimmter Demenzerkrankungen eben schon oft auch im Anfangsstadium die Persönlichkeit sehr stark verändert. Da gibt es natürlich nun ganz unterschiedliche Phänomene.
Die Psychologin Antje Fischer-Zyrulis weiß aus ihrer täglichen Arbeit, dass Angst eine große Rolle spielt. Einerseits für den Patienten im Angesicht der Diagnose, andererseits aber auch für die Angehörigen, die ebenso lernen müssen, sich mit der neuen Lage zu arrangieren. Dazu gehören Konflikte, die alle bekannten Verhaltensmuster umkehren. Müssen wir unsere eigene Mutter bevormunden? Erst recht, wenn sie darauf besteht, ihr Gemüse genau jetzt und auf der Stelle zu kaufen, weil das immer so war? Aber was machen wir, wenn sie wütend wird? Wenn sie sich von ihren eigenen Kindern nicht erklären lassen will, wie sie ihr Leben zu führen hat? Das ist ein schmaler Grat. Und es braucht ganz neue Strategien für den Umgang mit dementen Menschen, die gelernt werden müssen.
Dass wir also als Angehörige, die wir gesund sind, genau wissen, es ist jetzt völlig verkehrt, bei Regenwetter mit Hausschuhen nach draußen zu gehen und vielleicht einen Einkauf zu tätigen. Hier ist man also als Angehöriger unter Umständen ganz schön unter Druck, möchte denjenigen von diesem unsinnigen Vorhaben abbringen und dann aber letzten Endes dem Demenzkranken zu sagen, du darfst jetzt nicht mit Hausschuhen rausgehen, weil es regnet, das bringt unter Umständen gar nichts.
Ein spielerischer Umgang kann manchmal Wunder wirken. Beispielsweise, indem man von der Situation ablenkt, zum Fotoalbum greift und gemeinsam mit der eigenen Mutter in Erinnerungen schwelgt, bis die Hausschuhe und das Gemüse und das Regenwetter wieder vergessen sind und der Konflikt sich ohne Konfrontation erledigt hat. Die Erfolgserlebnisse sind es, die Mut machen und manchmal schon im Kleinen dazu führen, dass die Demenz trotz ihrer dramatischen Auswirkungen nicht nur für Betroffenheit sorgt. Das Leben geht weiter. Nur anders eben.
Es war einmal eine Mutter. Die hatte viel vergessen, nicht aber, was zu Hause heißt. Und obwohl sie bereits zu Hause war, wo sie seit Jahrzehnten schon lebte, dachte sie, sie mache dort nur Ferien. Und räumte Wäschekörbe voll mit Hausrat und packte Kleidung in Kartons und schimpfte mit ihrem Mann, wenn der eine Leiter kaufte, denn wie sollte die denn noch ins Auto passen? Es ist zwar wunderschön hier, sagte sie, aber irgendwann muss der Urlaub doch auch mal vorbei sein. Und sie sehnte sich nach ihrem Zuhause, obwohl sie doch schon längst zu Hause war.
Hallo Martin, hier ist die Mama. kannst doch mal einmal anrufen. Dann wäre ich so glücklich. Ich erreiche dich doch gar nicht. Danke schön.
Das ist ein Notruf. Oh, hast du jetzt Notruf gemacht? Martin, was? Martin, was?
Nee, guck mal, du was gemacht.
Ach, Scheiße, ja, stimmt. Im Hintern, wa? Mit der Rückseite.
Und hier fahr ich noch mal Fahrstuhl.
Ja, das. Jackie, was? Na gut. Ja, nee, alles gut.
Also, bei dir keine Hilfe, nein?
Nein, nein, danke. Also nicht wegen Fahrstuhl. Ja, zumindest. Tschüss.
Also, sie ist Jahrgang 46, könnte aber auch gut Jahrgang 1906 sein. Das ist vielleicht das Einfachste, um zu sagen, wie ist es heute? Das heißt, sie weiß nicht, welcher Wochentag ist. Sie weiß nicht, welches Jahr heute ist. Aber sie weiß manchmal sehr wohl, wenn ich ihr zum Beispiel versprochen habe, wir fahren in 3 Tagen in die Stadt und gehen Eis essen. Oder wir gehen zusammen einkaufen. Daran erinnert sie sich dann schon. Also es ist so sehr punktuell, dass wenn sie sich unbedingt Sachen merken will, das glaube ich auch kann.
Als der Sohn an jenem Tag nach Hause kommt, ist der Krankenwagen mit seiner Mutter schon fort. Da ist er 16. Die Aussichten sind düster. Wochenlang ringt seine Mutter mit dem Tod. Als sie schließlich doch aus dem Koma erwacht, ist sie ein anderer Mensch. Ängstlich, verwirrt, schwach. Ihr Mann besteht darauf, sie zu Hause zu pflegen, mit der Hilfe des Sohns. Sie erholt sich besser als erwartet.
Als dann der Zustand der Gesundung abgeschlossen war, bis zu dem Punkt, wo sie heute ist, das hat sehr lange gedauert, da war es schon ein anderer Mensch. Es ist zwar in Spuren noch vorhanden, also sowohl das Diktatorische als auch das Tyrannische, aber es gibt da eine große Sanftheit. Und ein Aspekt, der auch vorher schon da war, ist jetzt aber wiederum viel stärker ausgeprägt, nämlich der Humor.
Für den Sohn ist die Demenz seiner Mutter eine Befreiung. Gleich nach ihrer Hirnblutung beginnt er zu rauchen und in Kneipen zu gehen. Was sie ihm niemals erlaubt hätte, was ihm vermutlich auch sonst nicht eingefallen wäre. Nach dem Schulabschluss zieht er 500 Kilometer weit weg. Wäre seine Mutter nicht krank geworden, hätte er seine Heimatstadt vielleicht gar nicht verlassen.
Also wenn ich von ihr spreche, ist, glaube ich, der Humor immer die Rettung gewesen. Ich glaube, sonst hätten wir uns schon beide fröhlich umbringen können, wenn es den Humor nicht gäbe. Das ist das Einzige, was funktioniert. Und es ist natürlich auch ein Glück, dass sie offenbar diese Gabe bekommen hat durch diese Hirnblutung. Also es gab immer viel Humor in der Familie, tatsächlich so recht derben Ruhrpott-Humor. Aber das hat sich bei ihr noch viel weiter ausgeprägt. Und ich glaube, bei ihr ist das ein Punkt, der das Leben auch lebenswert macht. Es ist halt einfach ein dann doch noch fröhlicher Mensch bei all der Traurigkeit. Die komischen Situationen machen, glaube ich, dieses Leben erst erträglich.
Es gibt Momente der Klarheit, in denen sitzt sie da und sagt, ich kann nichts, ich weiß nichts, ich bin dumm. Manchmal blitzt auch eine Selbstironie auf, die man einer schwer Dementen eher nicht zutrauen würde. Was für eine Wunderkammer das Gehirn ist, zeigt sich gerade unter extremen Bedingungen. Was kaputt geht, wird geflickt. Und wenn es das Wesen eines Menschen ist.
Ich kenne sie jetzt länger im dementen Zustand als im, hätte ich fast gesagt, Normalzustand. Aber das ist jetzt der Normalzustand. Die demente Mutter ist der Normalzustand geworden. Aber man sieht, es geht auch irgendwie.
Es gibt kein Bier auf Hawaii. Es gibt kein Bier.
Es ist mir auch gar nichts daran gelegen, ob sie mich für gestorben hält. Ich kann auch gar nichts sagen dagegen. Denn wirklich bin ich gestorben der Welt.
Und nur vom Hula Hula geht der Bus nicht weg.
Hallo Martin, hier ist die Mama. Ich wollte mal fragen, wann du nach Hause kommst. Kannst du mich denn nicht mehr anrufen? Das wäre doch so schön. Dankeschön.
Kommt ein Skelett zum Arzt. Sagt der Arzt, sie kommen aber spät. Der Lieblingswitz von Rolf Hirsch fasst das Konzept eines der renommiertesten Gerontopsychiater Deutschlands in wenigen Worten zusammen. Lachen. Denn schlimm genug ist es sowieso schon.
Die meisten humorvollen Interventionen, die man so als Arzt jemand anbietet, werden nicht ernst genommen. Es glaubt einem keiner.
Rolf Hirsch ist Professor und hat 2 Doktortitel, ein Bundesverdienstkreuz und viele Jahrzehnte Erfahrung als Therapeut. Die Schwerpunkte seiner Arbeit? Humor und Gewalt.
Humor hat ja auch was Trotzendes, was Revolutionäres. Und ich denke, die Pflege, wenn die sich mehr um den Humor kümmern würde, dann würden die erheblich lebendiger auftreten und hätten eine fröhliche Revolution, an der keiner vorbeikommen könnte. Das wäre der tiefere Sinn.
Eine Privatpraxis in einem ruhigen Wohnviertel von Bonn. Hier praktiziert Rolf Hirsch, nachdem er 2 Jahrzehnte lang die gerontopsychiatrische Abteilung einer Bonner Klinik geleitet hat. Unter anderem gründete er eine erfolgreiche Initiative gegen Gewalt im Alter mit dem Namen Handeln statt Misshandeln. Seine Vorträge, Meinungen und Ideen sind sehr gefragt, denn er fordert andere Konzepte für den Umgang mit Demenz.
Alte Herren gehen ihm gern überall pinkeln, wo es geht, haben auch in ein Heim, in jede Ecke so ungefähr reingepinkelt.
Es ist eine beständige Herausforderung, sich in die Welt der Demenz zu versetzen. Eine Welt, die nach kreativen Lösungen verlangt, für die man mitunter um die Ecke denken muss. Rolf Hirsch erinnert sich an ein Pflegeheim, in dem sich eine missliche Situation im Grunde nur mit ein wenig Farbe aus der Welt schaffen ließ.
Und eine hat dann überlegt, was machen denn die Männer, wenn sie auf Toilette müssten und im Freien sind? Ja, da gehen sie an den Baum. Ja, geht da einfach was bei Frauen. Und dann haben sie so gemacht, dass die Männertoiletten einen Baum hochgemalt haben. Und seit dieser Zeit gehen die Männer alle dahin.
Ja, was hast du denn da für ein Pupp-Ding?
Was ist das denn? Naja, das sind die Kopfhörer.
Ah, aber das für Kackel ist.
Es ist vielleicht so, als würde man eine Sprache neu lernen müssen. Eventuell sogar jeden Tag, weil sich das Kommunikationsvokabular ständig verändert. Die wichtigste Regel im Umgang mit Dementen ist für Rolf Hirsch, den Menschen, egal wie krank er ist, immer als solchen zu sehen. Ihn ernst zu nehmen mit seinen Gefühlen, mit seinen Wünschen, mit seinen Ängsten. Einen fast spielerischen Umgang zu finden, der Konflikte von vornherein entschärfen kann.
Ein schönes Beispiel aus Österreich. Auch ein älterer Herr, der war Bergsteiger. Eines Tages steht er auf, zieht sich an und will auf den Berg. Ja, was macht man üblicherweise? Das geht doch nicht und du bist doch mit dem Gehen nicht mehr so und so weiter und so fort. Und die Frau sagt, ach, du willst auf den Berg? Wieso denn? Ja, heute gehe ich auf den Berg. Dann hat sie gesagt, ja, und darf ich mitgehen? Ja, natürlich darfst du mitgehen. Ja, mach dich fertig. Ja, aber ohne Vesper gehen wir doch nicht aus dem Haus. Dann haben sie gefespert und dann, warum er die Sachen da hatte, wusste er gar nicht. Damit war die Situation gerettet. Also praktisch die Situation aufgreifen, in dieser so spielen, dass er sich nicht in Frage stellen muss, dass man darüber auch ein bisschen lachen kann und die Situation ändert sich im Nu.
Der Schlüssel zur Lösung vieler Probleme in der Pflege, überhaupt im Umgang mit diesem schrecklichen Schreckgespenst namens Demenz, das betont Rolf Hirsch in seinen Aufsätzen und Vorträgen immer wieder, ist die Heiterkeit. Mehr als das. Das Befreiende, das Alberne, das ungehemmte Loslachen. Gerade im Angesicht der Katastrophe.
Oh, Moment, ich muss erst mal das Auto wegparken.
Es ist sehr erstaunlich, dass in Angehörigengruppen enorm viel gelacht wird. Und man sagt, eigentlich sind ja schwierige, schlimme Situationen und die lachen relativ viel. Wie kommt das? Und da wird es deutlich, dass in dem Erzählen das Groteske andere erleben und dann kann man damit umgehen lernen. Und da hat man erheblich mehr davon, als wenn ich jetzt jemand beibringe, was er da dort noch zu machen hat.
Ich tanze mit ihm in den Himmel hinein, in den sieben Himmel der Liebe.
Rolf Hirsch hat einen Begriff geprägt, der mittlerweile Eingang gefunden hat in den Alltag vieler Pflegeeinrichtungen und Kliniken. Der Gehrig-Clown. Ein Clown also, der sich darauf spezialisiert hat, mit alten Menschen zu arbeiten. Die Humorinterventionen der Gehrig-Clowns wirken vielleicht auf den ersten Blick nur wie eine Beigabe. Doch haben sie das Potenzial, in einem Pflegeheim für eine produktive Unordnung zu sorgen, die weitreichende Konsequenzen hat.
Die gehen zu den Bewohnern. die gehen in die Geschäftsleitung, die gehen in die Küche, die gehen in die Verwaltung, überall hin und machen ein mordsmäßiges Chaos. Und das hat am Anfang natürlich großen Ärger in dem Heim gegeben. Aber der Heimleiter war scheinbar sehr pfiffig, der darauf so immer wieder vorsichtig hingewiesen hat. Haben die da wirklich so Unrecht? Machen wir da nicht wirklich manchmal was Blödes? Und so weit, bis die mitgekriegt haben, die machen ein fröhliches Chaos, vermitteln uns dabei aber, dass wir ein ordentliches Chaos ständig machen und überfordert sind, obwohl wir ganz andere Arbeitsrhythmen einführen könnten. Und dadurch hat sich das, so die typische Win-Win-Situation dann ergeben, dass die Clowns hochgeschätzte Mitarbeiter geworden sind. Das geht.
Als nächstes gebe ich Ihnen hier mal dieses Blatt. Sie schauen, hier steht ein Satz geschrieben. Ich würde Sie bitten, diesen Satz mir laut vorzulesen und diese Anweisung dann bitte anschließend zu befolgen.
Bitte schließen Sie die Augen.
Danke, Augen wieder auf. Das war's schon. Wunderbar.
Wenn sie halt Unsinn erzählt, dann spielt man mit. So, ich glaube, das ist die bessere Variante.
Es gibt das unbemerkte Vergessen. Das zwar da ist, aber das keiner sieht. Die Enkelin besucht ihre Großmutter manchmal nur alle 2 Monate. Und immer sagt die Großmutter, ach, wir haben uns ja lange nicht gesehen. Aus heutiger Sicht, glaubt die Enkelin, hat ihre Großmutter es überspielt, das Vergessen. Zum ersten Mal fällt es ihr auf, als zwischen 2 Besuchen nur wenige Tage liegen. Und die Großmutter trotzdem meint, ach, wir haben uns ja lange nicht gesehen. Vielleicht ist das der Anfang.
Und ich glaube, meiner Mutter ist es dann vor allem eben auch daran aufgefallen, dass sie oft nicht mehr wusste, was sie gerade tun wollte, dass sie zum Beispiel auch Begebenheiten, die gerade passiert waren, gleich wieder vergessen hat. Sie waren einkaufen und kommen aus dem Supermarkt raus. Und meine Oma schaut auf den Zettel, den sie noch in der Hand hält und sagt zu meiner Mutter, wir müssen ja noch einkaufen gehen. Das waren dann schon sehr deutliche Merkmale, wo man gedacht hat, na gut, das ist jetzt keine normale Vergesslichkeit, weil wir waren ja eben gerade da.
Der Hausarzt spielt die Ausfälle herunter. Das sei doch normal bei einem alten Menschen. Die Enkelin ärgert das, denn so muss ihre Familie selbst nach und nach erkennen, dass es nicht nur um vergessene Details geht, sondern um eine handfeste Krankheit. Erst durch einen Unglücksfall kommt die Großmutter in eine professionelle Pflegeeinrichtung. Und erst so gibt es eine fundierte Diagnose.
Da ist sie gestürzt. Ich war gerade ein bisschen für die Betreuung zuständig, weil meine Eltern im Urlaub waren und bin dann mit meiner Oma ins Krankenhaus, als ich sie so vorgefunden hatte nach dem Sturz. Und da war sie ganz verwirrt.
Als es ihr noch besser geht, da sträubt sich die Großmutter gegen den Gedanken, irgendwann ins Heim zu kommen. Sie stellt sich vor, ins Haus ihrer Tochter zu ziehen. Ein altes Gebäude. Dem Seniorenheim, in dem sie jetzt lebt, gar nicht so unähnlich. Also glaubt sie einfach weiter felsenfest daran, im Haus der Tochter zu wohnen. Also hält ihr Widerstand an. Mit Erfolg, wenn man so will.
Sie treten aus der Tür, aus dem Zimmer und da sitzen natürlich andere ältere Herrschaften auf dem Flur. Und meine Oma sagt dann ganz entrüstet zu meiner Mutter, sag mal, warum grüßen die dich eigentlich nicht? Die wohnen doch auch hier bei dir. Das ist doch unhöflich. Also das wäre jetzt so eine witzige Situation. Und da hat meine Mutter ziemlich entspannt reagiert und meinte, ach, die habe ich ja schon heute ein paar Mal gesehen, die müssen mich jetzt nicht jedes Mal grüßen. Ne? Also das fand ich dann, als sie mir das erzählt hat, dachte ich, ja, schön reagiert.
Manchmal, sagt die Enkelin, gibt es traurige Momente. Wenn sie sich beispielsweise zum 3. Mal innerhalb weniger Minuten über das Wetter unterhalten, die Großmutter dann aber plötzlich fragt, warum erzählst du mir das denn schon wieder? Hältst du mich denn für blöd? Das sind die schweren Augenblicke. Auf der anderen Seite ist da eine Nähe, eine neue Zärtlichkeit, die vor der Krankheit so jedenfalls nicht existierte.
Ich versuche immer freundlich zu sein, ich versuche fröhlich zu sein, ich umarme sie viel. Das liegt ja auch sehr daran. Also ich glaube, meine Oma hat mich noch nie so oft geküsst wie jetzt. Irgendwie dann werde ich rangezogen und gedrückt. Was natürlich auch daran liegt, dass sie vergessen hat, dass sie das gerade schon mal gemacht hat. Und also mir geht es eher darum, so eine positive Stimmung zu verbreiten. Und ich glaube, das tut uns beiden ganz gut.
Hey, du, spann den Wagen an. Sieh, der Wind treibt Regen übers Land. Hol die goldenen Gaben, hol die goldenen Gaben. Hey, du, spann den Wagen an. Sieh, sieh, der Wind treibt Regen übers Land. Hol die goldenen Gaben, hol die goldenen Gaben.
Ganz oben, da waren die zwei Männer, die beide sehr dement waren und so völlig mit sich beschäftigt. Der eine, der aufgestanden ist und mir den Platz angeboten hat, weißt du, und dir dann auch. Jetzt am Ende.
Genau. Mit dem ich auch getanzt habe.
Und dann habe ich, als ich vorne angefangen habe, die Leute zu begrüßen, habe ich hinten mitgekriegt, dass der eine zum anderen gesagt hat, du hast aber gerade ein schönes Lächeln.
Oh,
und dann hat er gemerkt, er reagiert nicht. Das kann man doch mal sagen.
Die Schminke ist abgewaschen, die roten Nasen sind eingepackt. Angela Rechlin und Gerhard Neumke sind erschöpft. Die letzten Stunden waren aufreibend. Sie haben sich nicht nur schauspielerisch verausgabt, sondern auch emotional immer wieder Grenzen erreicht. Angela Rechlin erzählt von der Begegnung mit einem Heimbewohner in seinem Zimmer, die noch spürbar in ihr nachwirkt. Erst sitzt der alte Mann etwas steif und wortkarg auf dem Bett. Sie fragt ihn nach den Fotos an der Wand. Clowns sind neugierig. Und plötzlich fängt ihr Gegenüber an zu erzählen. Von seiner früh verstorbenen Frau und von seinem Vater, der zwei Ehefrauen verlor.
Und dann kam das nächste, als er gesagt hat, er hat seine Mama nie kennengelernt. Und da brach es ihm richtig so. Ne? Und dann habe ich so gefragt, wie alt er war. Und dann, da konnte er nicht mal mehr antworten, da hat er nur den Finger hochgehalten. Also dass er ein Jahr alt war, als seine Mutter gestorben ist. Also haben wir beide ein paar Tränchen verdrückt. Und er hat gesagt, das Leben spielt manchmal Scheißkarten aus. Ne? Und dann habe ich einen Arm genommen und dann habe ich so vor ihm gekniet. Und dann guckte er mich an und dann habe ich gesagt, so. Ja, machen wir weiter und wir sehen uns und dann, wir sehen uns aber und so. Und dann guckt er mir so einfach so voll in die Augen und ich sah auch irgendwie so, hallo, da ist ein Gegenüber, das versteht, also so ein Verständnis füreinander und irgendwie wie so ein Versprechen, ja, wir sehen uns. Und bis dahin mache ich auch weiter und so.
In den Pflegeheimen geben Rechlin und Neumke viel. Sie bekommen aber auch etwas zurück. Das kleine Honorar begreifen sie eher als Aufwandsentschädigung. Des Geldes wegen wird niemand klauen. Doch selbst der größte Idealist würde die Auftritte wohl nicht lange durchstehen, wenn es nicht immer wieder diese Glücksmomente gäbe, diesen zwischenmenschlichen Energieaustausch.
Ich habe vorhin einen Herrn gehabt, der wirklich, es ist so schön, diese Nuancen zu sehen. Also er saß da in seinem, der hat die Augen so starr gerade ausgerichtet und ich bin dann einfach so an ihm vorbei und habe geguckt, ob seine Augen mir irgendwann folgen, ne, ob ich den Blick irgendwann kriege. Und dann hatte ich den Blick und dann habe ich den echt gehalten. Und dann wie so leicht dieses so ein leichtes, sanftes Lächeln gab. Also das ist ein Riesenerfolg. Ich meine, der so startet, zu merken, ich habe ihn erreicht. Und er lächelt.
Hallo Martin, hier ist die Mama.
100, 93,
richtig.
86, 79,
jawohl.
72,
richtig.
65.
Danke, das reicht schon. Super. Können Sie sich eventuell noch an die drei Begriffe erinnern, die ich Ihnen vorhin gesagt hatte?
Ich erreiche dich ja gar nicht. Kannst du denn nicht mehr anrufen? Da wäre ich aber so froh. Dankeschön.
Es gibt das Vergessen. Aber am Ende bleibt die Mutter die Mutter und der Sohn der Sohn. Ein bescheidenes Reihenhaus in einer westdeutschen Kleinstadt. Eine verqualmte Küche. Die Mutter erinnert sich auf ihre Weise, wie es anfing mit dem Vergessen. Bis heute beschuldigt sie den Zahnarzt mit der Spritze. Dabei ist die Wahrheit viel profaner. Ihr ist eine Ader im Gehirn geplatzt. In den Wochen vorher hatte sie öfter starke Kopfschmerzen, denen sie aber keine Beachtung schenkte.
Ja, da bin ich ins Krankenhaus gekommen. Da musste ich reiten. Ich habe den Reitanzug noch. Der Junge im Schrank.
Ehrlich, du hast einen Reitanzug im Schrank?
Ja, sehe ich einen Reitanzug, nur den muss ich noch haben beim Pferd.
Wirklich?
Nach einem langen Kampf ums Überleben kehrt die Mutter in ihr Reihenhaus zurück. Zwei Dinge werden sie noch eine ganze Weile verfolgen. Einerseits die besessene Suche nach ihrem kleinen Sohn, der da längst groß ist. Und andererseits die fixe Idee, im eigenen Haus nur zu Besuch zu sein.
Da wollte ich mal abhauen. Da wollte ich immer weglaufen, die Treppe runter. Da war ein Ding, du.
Ihre Medikamente werden angepasst. Und dann ist die Mutter, wie sie bis heute ist. Sehr vergesslich, aber stur. Oft barsch, aber empfindlich wie ein Kind. Sehr kreativ im Umgang mit der Wahrheit. Manchmal einsam, aber fröhlich. Und hellwach, wenn sie von früher erzählt.
Da wohnen wir noch in Langenberg, oben am Berg. Und da hatten wir, Martin, das kannst du ehrlich glauben, unten in Langenbeck am Bahnhof war ein Waggon. Da waren alles Soldatensachen drin.
Ja.
Und da bin ich damals mit meinem Freund, den Scholz von der, sind wir in der Langenbeck gelaufen, in den Waggon reingegangen.
Und was habt ihr genommen?
Alle Sachen von den Soldaten.
Und dann
Anzüge und Abzeichen und alles, was wir gefunden haben, haben alle mitgenommen nach Hause. Aber unser Papa hat sie alle gefunden. Hast du eigentlich auch noch Kontakt mit Bärchen?
Ja, sicher habe ich noch Kontakt mit Bärchen. Wir machen diese Sendung hier zusammen.
Nee.
Ja.
Ist das wahr?
Ja, sicher.
Schön.
Mehrmals pro Woche besucht die Mutter eine Tagespflege für Senioren und die Demenzgruppe. Das ist ihre Abwechslung. Oft kommt sie aufgekratzt nach Hause. Auch wenn sie gern das Gegenteil behauptet.
Was wir gemacht haben, wir haben am Stuhl gesessen und nichts gemacht.
Wie nichts gemacht?
Wir machen nie was. Wir sitzen nur immer noch am Tisch und warten, dass der Kaffee kommt.
Die Mutter weiß zwar, dass sie vergisst, dass sie auf die Hilfe anderer Menschen angewiesen ist. Doch in ihrer wöchentlichen Gruppe, da gilt ihr ganzes Mitgefühl denjenigen, die wirklich arm dran sind. Und das sind offenbar alle. Außer ihr selbst.
Ach, weißt du, Martin, da ist nicht mehr so ganz schön, weil also viele alte Leute sind.
Ja.
Die wollen immer, dass man denen hilft und dass man dann nach Hause mal hinkommt und alles. Und Gott, da bin ich nicht. Mach ich auch nicht.
Ich bin gestorben, dem Weltgetümmel. Und ruh in einem stillen Gebiet. Ich lieb allein in meinem Himmel. In meinem Lieben. In meinem Lied.
Sollen wir Mitleid haben mit der Mutter? Wie sie da klein und krumm in ihrer alten Küche sitzt, versunken in ein Malbuch, brennende Zigarette in der Hand? Sie könnte auch gut und gerne 20 Jahre älter sein, als sie ist. Der Sohn wird das Haus gleich verlassen. Dann ist sie wieder allein.
Da war aber auch noch in der Stadt, da habe ich noch 2 Koteletten gekauft und ein Stückchen Leberwurst gekauft. Und eine Scheibe Bauchfleisch gekauft für meine Suppe heute.
Aber die kleinen Abenteuer, die sie erlebt, genügen ihr. Sie ist zufrieden mit dem, was sie hat. Und erzählt von ihrem Ausflug in die Fußgängerzone einige Stunden zuvor. Und zieht an ihrer Zigarette. Und lächelt.
Es war einmal eine Mutter. Die hatte 4 Kinder und einen Mann und einen Hund. Und dann gingen die Kinder aus dem Haus und der Mann starb und der Hund verschwand. Und die Mutter hatte so viel vergessen, sagte manchmal, es ist so trist ohne ihn. Und sagte manchmal, aber ich habe mein Leben ja geliebt. Und ihr Leibgericht war Ente mit Pommes. Und ihre Lieblingsfilme waren Actionkracher im Fernsehen. Und ihr Lieblingsgetränk war Cola. Und so drehten die Tage ihre Runden. Und die unbeugsame Mutter saß in ihrem Sessel und rauchte vergnügt und ging ins Bett, wenn die Sonne gerade versunken war. Und sie lachte öfter, als sie weinte. Und solange sie nicht gestorben ist, ist das der richtige Schluss für unser Märchen.
Demenz. Ein Versuch über Krankheit und Humor. Feature von Tabea Sörgel und Martin Becker. Es sprachen Lisa Nathalie Arnold und Michael Wittenborn. Gesang Ylva Sofia Stenberg. Technische Realisation Kai Schliegelmann und Elke Steinort. Regieassistenz Mara May. Regie Martin Becker. Redaktion Joachim Dix. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2015.
Danke schön.